Und hier ist Steve's Queer World. Steve's Queer World. Aus dem Studio von Radio MKW. Der queere Talk aus dem Main-Kinzig-Kreis. Wer braucht denn da noch Queer Eye?
Aloha und einen wunderschönen Montagabend. Hier ist Steve's Queer World bei Radio MKW. Ich begrüße euch dort draußen und freue mich auf eine wundervolle Folge heute Abend. Neue Ausgabe. Eine sehr nette Gästin am Telefon heute, beziehungsweise am Rechner, leider nicht vor Ort, obwohl fast hätte es ja geklappt, wenn wir es letzte Woche gemacht hätten. Herzlich willkommen, Barbie Breakout.
Hallo.
Herzlich willkommen bei Steve's Queer World und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, du warst ja letzte Woche in der alten Heimat gewesen. Da hätte man ja fast irgendwie das noch drehen können.
Aber ja, es hätte fast geklappt.
Aber trotzdem bin ich sehr froh, dass du heute am Apparat bist und wir uns hier auch sehen und uns heute Abend nett unterhalten können. Denn was vielleicht viele gar nicht so wissen, weil die meisten ordnen dich mit Berlin irgendwie ein, dass du ja aus Hessen kommst ursprünglich,
hessisches Mädchen. Ja. Ein hessisches Mädchen.
Und über einige dieser Dinge werden wir heute Abend sprechen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf tolle 2 Stunden mit dir, mit unseren ZuhörerInnen dort draußen. Und ja, ich sag einfach mal, die Musik ist zum größten Teil von dir ausgewählt. Die Zeit in Frankfurt oder Zeiten in Frankfurt für dich oder in Verbindung bringen, vielleicht auch schöne und auch verquerte Erlebnisse. Ich bin sehr gespannt. Du wirst mit Sicherheit ein bisschen auch mal hier und da zu einem Song sagen. Ja, ich denke, wir spielen gerade mal Jam & Spoon rein. Natürlich fangen wir damit an. Den hattest du dir gewünscht.
Ja.
Ist auch so ein bisschen so meine Anfangszeit gewesen. Und natürlich, wenn einer schon da aus Frankfurt kommt, und dann kommt auch erstmal Frankfurter Musik direkt am Anfang. Und ich sag einfach mal viel Spaß mit diesem Song. Und wir hören uns in wenigen Minuten wieder. Und bleibt
bis
dran.
Gleich.
Ciao, ciao. Jam & Spoon, Right in the Night war das. Und oh Gott, kommen da alte Erinnerungen hoch. Das ist krass.
Schon, ne?
Ja, schon. Also ja. So die Frankfurter Jungs, die da schon Musik gemacht haben. Und also ich war da ja noch im Teenie-Alter. Ich glaube, wir sind doch fast im gleichen Alter. Aber nein,
du bist. Wie alt bist du?
Ich bin 46. Du bist tatsächlich.
Achso, ja, 45.
45, ja. Ja, ja, also von daher. Aber du bist ja früher unterwegs gewesen wie ich.
Meistens ist das die richtige Annahme, ja.
Ich war
Mutti
ja
hat mir angefangen.
Genau, und ich war die Unschuld vom Lande.
Damit kann ich nicht dienen.
Okay, das lasse ich jetzt erstmal so da stehen. Dann kommen wir sicherlich dann irgendwann nochmal dazu. Bei dir habe ich jetzt natürlich nicht so diesen typischen Steckbrief. Natürlich, das Alter hast du uns schon verraten, ja. Letztendlich. Ich habe es auch schon gesagt, du bist hessisch Mädchen, wenn man das so sagen möchte oder noch sagen kann, weil ich glaube, du bist ja schon länger aus Hessen weg, als du in Hessen warst, oder?
Das stimmt. Ich bin seit 25 Jahren in Berlin jetzt, also ja.
Krass, ja, also ja. Zeit vergeht. Aber nichtsdestotrotz, du bist aus dem Taunus, genau. Wo die Reichen und Schönen herkommen, das passt ja auch. Und wie würdest du dich denn selber beschreiben, wenn du jetzt dich mal heute anschaust und vielleicht, wie du dich vor 15 Jahren beschrieben hättest ungefähr oder vor 25 Jahren?
Oh je. Oh je. Also ich glaube, die größte Neuerung ist so durch die neuen Begriffe bekommen, als die Leute angefangen haben, sich mit Gender auseinanderzusetzen und so. Dann sind ja neue Begrifflichkeiten auch geschaffen worden oder sind prominenter geworden, beliebter geworden. Und ich wusste lange nicht, wie ich mich gendertechnisch einstufen soll. So, ich habe immer, ich habe als Kind mich ganz klar als Mädchen definiert und dann über die Jahre das irgendwie so weggeschoben und hatte dann aber immer dieses große Bedürfnis, eben diesen Teil von mir irgendwie auch leben zu dürfen und habe auch deswegen mit Drag angefangen am Ende des Tages. Und als dann irgendwann, ich habe ganz lange gedacht, ich wäre trans, aber das hat sich auch nicht richtig angefühlt und mit der Transition anfangen wollte ich dann auch immer nicht. Und erst als das Wort nicht-binär irgendwie in meiner geistigen Peripherie aufgetaucht ist, dachte ich, dann bist du also sowas in die Richtung. Also irgendwo zwischen männlich und weiblich. Und ich glaube, das wäre der größte Unterschied, wenn ich mich jetzt, wenn ich meine heutige Selbsteinschätzung vergleichen müsste mit der vor 15 oder 20 Jahren. Ja.
Und als Person selber, jetzt so als heutige Person, wie würdest du dich beschreiben, im Gegensatz zu vielleicht deinen Besties, die um dich herum sind?
Also Selbsteinschätzung ist ja immer so ein Ding. Ich glaube, ich bin eine gute Freundin. Ich kümmere mich gerne um die Leute, die ich liebe. Ich kochen ist so my love language. Essen ist das, wie ich meine Liebsten wissen lasse, dass sie mir wichtig sind, dass ich toll für sie koche. Ich glaube, ich bin fair und also ich bin auf jeden Fall nicht mehr so wild, wie ich das vor 15, 20 Jahren noch war. Ich habe ja wahnsinnig lange sehr wild gefeiert. Ich bin ja mit 14 schon ins Nachtleben gerannt und habe das dann exzessiv betrieben bis knapp zu meinen 40ern und dann habe ich irgendwann relativ strikt auch dann irgendwann mal gesagt, okay, ich glaube, das reicht jetzt auch alles. Ja. Ich glaube, es waren genug Drogen, es waren genug Schwänze, es war genug, darf ich das überhaupt sagen?
Was ja, natürlich.
Um die Uhrzeit, okay.
Im Podcast muss ich dann, du weißt ja, im Podcast muss ich nur jetzt in den einen Kasten noch anklicken.
Gut. Ja, ich glaube, das ist das Einzige, was sich so sehr verändert hat, dass ich eben tatsächlich mittlerweile ein drogenfreies Leben lebe, außer eben Alkohol und Zigaretten. Und eben gar nicht mehr ausgehe eigentlich. Mhm. Also ich gehe mal mit Freunden in eine Bar, aber so das Clubgerenne, das ist irgendwie echt in der Vergangenheit.
Wenn man es so lange betrieben hat, irgendwann, ne, wird es dann vielleicht dann doch irgendwo mal so denkt. Ich finde, man merkt ja auch dann plötzlich, dass alle anderen plötzlich so jung sind.
Das hat mich nie gestört. Nee. Und da bin ich eigentlich mit groß geworden, dass ich dachte, ja, irgendwann bist du mal die verrückte alte Disco-Dotti, die irgendwie immer noch nicht genug gekriegt hat. ich glaube eher, dass ich die Notwendigkeit, warum ich feiern gegangen bin, war irgendwann nicht mehr da. Also ich bin ja ganz lange einfach auch sehr von mir selber weggerannt und habe einfach sehr viel Drogen in mich reingeschmissen, um mich nicht spüren zu müssen, weil da sehr viele Sachen waren, die sehr anstrengend zu fühlen waren. Und mit jahrelanger Therapie war dann irgendwann der Punkt erreicht, wo ich dachte, ach nee, brauche ich jetzt gar nicht mehr. So.
Also auch andere Ventile sozusagen gefunden.
Ja.
Sehr schön. Würden dich deine Freunde und Freundinnen auch so bezeichnen oder würden die noch ein paar Add-ons dazu geben?
Das musst du natürlich meine Freunde fragen.
Ja, das würde ich ja gerne. Aber die können natürlich auch heute Abend nicht bestätigen, ob das alles so stimmt.
Ich kann alles behaupten. Nein, ich denke schon. Ich denke schon, aber wie gesagt, mit der Selbsteinschätzung ist es schwer. Ich blase mir nicht gerne selbst Honig in den Arsch. Insofern will ich jetzt nicht sagen, dass ich total toll bin und eine wundervolle Person und die Beste von allen. Nee, ich glaube, ich bin im Großen und Ganzen also mir wird immer wieder gesagt, dass ich sehr viel Ruhe ausstrahle, dass ich in mir ruhe, dass ich das auch an meine Freunde verbreite. Ich glaube, ich bin nicht ganz auf den Kopf gefallen und bin auch jemand, zu dem Leute kommen, wenn sie Problemchen haben oder vielleicht mal jemanden brauchen, der sie kurz auf den Topf setzt und ihnen zwei, drei Dinge mal auseinander nimmt. Mhm. Sowas kann ich vielleicht ganz gut.
Okay. Den Eindruck bekommt man tatsächlich, wenn man auch mal so ein persönliches Gespräch mit dir hat. Also von daher glaube ich dir das tatsächlich, dass deine FreundInnen dich da auch tatsächlich so einschätzen. du hast es gerade schon kurz angesprochen, so ein Thema, wie bezeichne ich mich heute, wie damals, was ja auch so ein bisschen mit Coming Out zu tun hat. Mhm. Non-binär war so für dich diese Schublade, dieses Label, was für dich gepasst hat. Wie war das für dich in der Kindheit und Jugend? Hast du dir irgendwann mal ein Label gegeben, wo du gesagt hast, okay, dann bin ich schwul oder ich bin, weil du sagst ja, ich habe mich vielleicht mit trans, oder?
Also das waren viele verschiedene Prozesse, die ja zum Teil parallel liefen. Ne? Mhm. Ich habe diese Selbstverständlichkeit, die ich am Anfang hatte, einfach zu sagen, ich fühle mich wie ein Mädchen und das ist jetzt so, damit müsst ihr klarkommen, die hat mir die Umwelt ja irgendwann so ein bisschen aberzogen. Ne? Also die Reaktionen des Außen haben mir relativ schnell klar gemacht, dass das so nicht okay ist, dass man so nicht sein darf in dieser Welt. Und dann hatte ich das erstmal weggeschoben. Ich habe dann natürlich, ich wusste von früh an auch, dass ich eben auf Jungs stehe und nicht auf Mädchen und habe dann trotzdem, mein erstes Coming-out war als Bisexuelle, da war ich irgendwie 12 oder so. Mhm. Dann hatte ich auch noch mal eine Freundin oder zwei und mein Gay-Coming-Out war dann, glaube ich, 13, 14 so um den Dreh. Und das Gender-Thema war ein sehr privates zu der Zeit noch. Also das habe ich eigentlich nur mit meiner Mutter besprochen und sonst mit niemandem groß. Mhm. Ja, Das kam dann erst viel, viel später. Und ich meine, ne, dann das HIV-Coming-Out war natürlich dann ein großes Ding 2006, dass ich das irgendwie natürlich auch direkt meinem Umfeld erzählt habe und so. Das war dann das nächstgrößere. Mhm.
Würdest du heute, wenn du jetzt so zurückblickst, klar, man hat jetzt ein Wissen, du sagst schon auch ne, mit dem Begriff non-binär, wenn du heute so zurückschaust, würdest du was anders machen, wo, vielleicht zu sagen, okay, ich lasse mich doch nicht so reinreden, dass die Gesellschaft sagt, darfst du nicht, ist nicht?
Also wenn ich zurückblicke, ich habe ja sehr lange schon als Teenager auch, ich war sehr visibly queer, also ich habe sehr viele sehr bunte Klamotten angehabt und Röcke getragen und Plateauschuhe und sehr bunte Haare gehabt und so. Und hatte davor auch eine Goth-Zeit, wo ich also auch geschminkt war. Und das hatte für mich mit Gender gar nicht so viel zu tun, sondern das war einfach so eine Self-Expression-Sache. Und das war auch in den 90ern, muss ich dir nicht sagen, war das nicht so ein Riesending. Der Grund, warum ich dann das irgendwann aufgehört habe, war ja, dass ich wahnsinnig viel auf die Fresse bekommen habe, so in dem kleinen Vorort, wo ich herkomme, von Frankfurt. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich das jahrzehntelang dann nicht mehr im Alltag gemacht habe, warum ich mir das sehr, sehr aberzogen habe. Und das ist vielleicht das Einzige, wo ich rückblickend sagen würde, es wäre schön, wenn ich die Courage mir schneller wieder angeeignet hätte, dann doch einfach so durchs Leben zu gehen, wie ich durchs Leben gehen will und nicht so viel Zeit darauf zu verwenden, mich anzupassen an das, wie ich glaube, dass die Gesellschaft mich sehen will es war ja eher ein Sicherheitsbedürfnis, es war ja gar nicht so sehr, dass ich die Gesellschaft zufriedenstellen wollte, sondern dass ich einfach sicher von A nach B kommen wollte, ohne auf die Fresse zu kriegen. Und das habe ich auch heute noch drin und das ist schade und das wäre ich vielleicht gerne früher losgeworden.
Ja. Das ist tatsächlich was, ich kann da sehr mitfühlen, es waren zwar Zeiten, wo man dachte, es geht irgendwie ein bisschen ins Liberalere, aber dadurch, dass wir damals noch nicht diese Vorteile mehr von Social Media und Internet hatten, war es doch eher so, dass man eben auf dem Lande dann doch manchmal eher so zumindest verbale Gewalt erfahren hat und dann eben wie du dann auch körperliche, darüber sprechen wir auch tatsächlich gleich über deine Zeit in Hessen, Barbie in Hessen, darüber sprechen wir gleich hier bei Steve's Queer World. Und jetzt kommt erst nochmal ein ruhiger Song, Tracy Chapman, und dann kommt fast krasse Gegensatz, so ein bisschen würde ich sagen, 51st State, also in diesem, nein, vorher kommt noch M People, genau, die haben wir ja vorher noch, ich bin ja schon wieder auf der nächsten Seite. Ich bin heute Abend so aufgeregt, ich glaub's nicht. People erstmal in diesem Sinne. Viel Spaß. Ja, Dead Moon war das mit It's Okay. Und es waren zwar nicht die versprochenen Songs, die kommen bei der nächsten Runde, aber ich habe ja das auch immer so ein bisschen versucht, immer abzuwechseln. Es gibt ja immer so die Party-Songs und dann gibt es halt nochmal so die Songs, die halt wirklich auch nochmal die andere Seite oder die andere Richtung von Barbie zeigen. It's Okay, eher so Alternativmusik, Rockmusik. Das war ja auch eine ganze Zeit so dein Metier oder
also ist es ein bis Teil heute, davon. Ist es bis heute, wenn ich privat Musik höre, ist das viel auch noch davon. Ich komme ja eigentlich sehr aus der Grunge und Alternative und Goth-Ecke, aus der Wave-Ecke und habe mein erster Laden in Frankfurt, wo ich hingegangen bin, war auch das Negativ. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst in Sachsenhausen. Es war so ein Grufti-Club, eigentlich Punk, alles sehr alternativ halt. Das war der erste Club in Frankfurt, wo ich hin bin und habe mich dann erst ich glaube, ein Jahr später oder so, das erste Mal dann alleine, ohne die FreundInnen, mit denen ich ins Negativ gegangen bin, dann alleine in Engel getraut. da kommen auch die beiden Songs her. Also wenn ich One Night in Heaven höre von M People, muss ich sofort an Engel denken, an den Blue Angel. Ist für mich einer der Songs, die da immer liefen. Ja. Und Dead Moon war tatsächlich eine großartige Band. Ich habe die gesehen live in der Butch Cup. Deswegen habe ich es auch mit reingenommen, weil ich dachte, ich habe versucht, mich an Musik zu erinnern, die ich mit Frankfurt verbinde, und es ist auf jeden Fall in dem Fall Dead Moon. Das war ein großartiges Konzert. Die Band gibt es leider nicht mehr, aber ja. Der Song hat auch eine schöne Message. Es geht hier viel um eine Akzeptanz und Unconditional Love von Leuten, die wenn die verkackt haben, dass man sie trotzdem nach wie vor liebt.
Und sagt, es ist okay. das Aufwachen, wie ich so schön hier geschrieben habe, das Aufwachsen in Hessen, war ja für dich nicht unbedingt immer toll, auch weil eben zum einen Mobbing dazugehört hat. Vielleicht kannst du da ein paar Sachen oder ein paar Worte zu sagen. Wie war das tatsächlich? Du hast es vorhin schon gesagt, man hat irgendwann auf die Fresse bekommen. Wie das, sag ich mal, zum einen, wie war es bei dir zu Hause im Ort und im Umfeld und hat sich da vielleicht dann auch, wenn man Richtung Frankfurt gegangen ist, ein bisschen was geändert?
Also ich komme aus einem, wir sind ganz viel umgezogen, ne? Wir sind ganz viel von Ort zu Ort gezogen, auch weil unsere Familiensituation sich ständig verändert hat. Und die längste Zeit habe ich dann in einer Stadt gewohnt, beziehungsweise bin in einer Stadt zur Schule gegangen und in einem angrenzenden Dorf, was zu dieser Stadt dazugehört hat, haben wir gewohnt. Und da gab es Faschos und die haben mich dann morgens auf dem Weg zum Schulbus immer gejagt. Was heißt immer gejagt? Aber ne, wenn ich denen begegnet bin, war es brenzlig, weil ich natürlich damals schon auch ostentativ links war. Also ich hatte Docs mit roten Schnürsenkeln und so. Und Nazis raus auf Näher und so, das ganze Ding. Die wussten Bescheid. Dann bin ich vor denen immer geflüchtet zum Bus. Und wenn ich dann unten angekommen war in der Stadt, waren es die anderen Jungs am Busbahnhof, vor denen ich mich dann beeilen musste. Und wenn die mich erwischt haben, gab es halt von denen Ärger. Also es kam immer so aus zwei verschiedenen Lagern. Und es war, also das erste Mal war ich, glaube ich, 14, würde ich auch denken. Und das war an einem, dass die mich erwischt haben, das war Sonntag, an einem so einem verträumten Sommersonntag irgendwie bei uns in der Innenstadt. So, ich bin von der Fußgängerzone zurückgelaufen zum Busbahnhof.
Ja.
Und höre hinter mir noch so Geräusche und denke mir, naja, das wird jetzt ja nicht. Ja. Das wären jetzt nicht die Jungs, die dich vorhin so böse angestarrt haben. Das waren sie dann doch, sind mir in den Rücken gesprungen und ich bin natürlich auch sofort zu Boden und dann haben sie auf mich eingeschlagen und mich angespuckt und mich Missgeburt genannt und so. Und das war wild, vor allem weil, also die Gewalt war das eine, das andere war dann, als die weg waren, war aber, dass mir dann aufgefallen ist, dass niemand was getan hat. Hm. Ich lag da und die Leute, die da vorher spazieren gegangen sind und auch viele erwachsene Männer, ich habe mich da durchaus noch als Jugendlicher, als Kind eher verstanden, von denen hat halt keiner eingegriffen. Und ich kann verstehen, wenn da fünf Wilde auf jemanden einprügeln, dass man da nicht reingehen will, aber auch jetzt, ich lag dann da und dann hat trotzdem keiner irgendwie versucht, mir zu helfen. Mhm. Und das war eine schräge Erfahrung, die auch viel mit mir gemacht hat. Ne? Also dieses Gefühl, okay, wenn du so rumläufst und wenn du dann auf die Fresse kriegst, dann sind vielleicht auch die netten Menschen so, denen man nichts Böses zutraut, vielleicht ganz okay damit.
Ja, eben, genau. Ja. Wann hat es, oder wie war das für dich dann auch auf der Schule? Ich meine, also ich kenne das aus meiner Zeit. Da war natürlich auch auf der Schule dann Halligalli. Also es gab dann halt so die typischen, die auf dich gewartet haben. In der Klasse, ja, da haben sie im Endeffekt waren wir alle d'accord miteinander. Ja. Auch da kam zwar hier und da mal ein Spruch, aber jetzt nichts Besonderes, aber schon auf der Schule selber und auch da war auch nicht so, dass irgendjemand zu dir gestanden hat.
Also das sind verschiedene Paar Schuhe für mich. Ich war selber in meiner Klasse eher selber der Bully. Also ich war ganz schön gemein zu den Leuten in meiner Klasse, weil die mich größtenteils auch genervt haben und weil ich irgendwie auch, glaube ich, neidisch war auf dieses heile Welt-Ding, was die so ausgestrahlt haben, ne? Dass bei denen zu Hause alles in Ordnung ist und dass die offensichtlich sich nicht mit den gleichen Themen plagen müssen wie ich. Und habe das war auf jeden Fall grauenhaft zu denen und es gibt sicherlich auch Leute, die später ihrer Therapeutin oder ihrem Therapeuten von mir nochmal erzählt haben und das tut mir auch wahnsinnig leid. Außerhalb des Klassenraums war es bei uns in der Schule eigentlich selber okay. Es kamen aber öfter Leute von der Berufsschule, die nebenan war oder von der Gesamtschule, die nochmal irgendwie in einem anderen Teil der Stadt war, Leute zu uns an die Schule ganz dezidiert, um mich zu klatschen. So, also die wussten da, die Spruchtour geht da zur Schule.
Krass.
Und wenn die irgendwie frei hatten oder geschwänzt haben, dann sind die manchmal einfach zum Entertainment zu uns gekommen.
Ah ja, super, okay.
Und wenn sie mich gefunden haben, ging es halt rund. Und das, also ich hatte schon Freundinnen, die sich dann manchmal vor mich gestellt haben und die haben sie dann nicht angegriffen, die haben, das wurde dann nicht gemacht. Aber das jetzt so, ich meine, das war eine Riesenschule, da waren über 1000 Schüler.
Ja, klar.
Und auch die Lehrer so richtig eingegriffen haben die nicht. Also das war schon eher mein Problem.
Und das hat sich, glaube ich, auch zum heutigen Tage noch nicht so krass verändert. Also ich glaube auch, dass immer weiterhin noch queere SchülerInnen da so ihre Probleme haben, um Unterstützung zu bekommen. Zumindest das, was ich auch mitunter von manchen Menschen gehört habe.
Es ist mir auch, also ich glaube, heute würde man das vielleicht so nicht mehr so einfach sagen, aber es ist mir auch damals durchaus auch von Familienmitgliedern gesagt worden, naja, du musst dich auch nicht wundern, wenn du so rumläufst. Ja. Also ne, es wurde mir so ein bisschen unterstellt, dass ich das ja quasi herausfordere, dadurch, dass ich eben so sichtbar war.
Gut, das kann natürlich auch heute immer noch so sein, auch wenn es einfach eher gut gemeint ist tatsächlich. Aber trotz allem ist das nicht die Lösung, sage ich mal. Die Lösung wäre ja eben, die Gewalt zu unterbinden. Du hast vieles auch in deinem Buch Tragisch, aber geil beschrieben. Das heißt, viele Dinge, die wir heute ansprechen, werden für manche ZuhörerInnen nicht neu sein.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz finde ich es nochmal eine ganz andere Geschichte, das dann persönlich mit dir zu besprechen. Du hast ja auch da tatsächlich beschrieben, wie du dann so in diese Szene reingekommen bist, auch nach Frankfurt gegangen bist und da so ein bisschen auf die rebellische, ich will jetzt nicht sagen schief, aber doch so ein bisschen rebellisch, aber naja, aber vielleicht war es doch
schief.
Irgendwie, dass das so gekommen ist, hat ja auch so ein bisschen auch mit deiner Situation zu Hause zu tun gehabt, mitunter. Wenn du jetzt so heute zurückdenkst und auch ich habe es dir beim Vorgespräch schon erzählt, ich bin ja bei einer Szene komplett hängen geblieben, wo ich mich so ausgeschüttet habe vor Lachen, wo ich dachte, ich so, ja, sie kann richtig Rache und das ist wirklich filmreif eigentlich.
Die Fleischwurst.
Die Fleischwurst.
Ja.
Also da muss man schon natürlich.
Eine meiner größten Erfolge.
Das glaube ich dir ganz gerne. Also wie gesagt, also irgendwie passt das total in irgendeine hessische Jugendserie rein, die man dreht, soapmäßig. Mhm. So ein Racheakt. Wie bist du da drauf gekommen?
Meine Mutter hatte einen Freund, der grauenhaft war. Also der war ganz schlimm zu meiner Mutter, aber der war natürlich auch zu mir und meinem Bruder echt scheiße. Und hatte mich besonders auf den Kick. Mein Bruder hatte sich da schon so ein bisschen rausgezogen. Und ich habe es halt jeden Abend, wenn der von der Arbeit kam beim Abendessen, habe ich es von dem abbekommen und jedes Wochenende ging es rund. Also ne, nicht körperlich, aber eben verbal.
Ja.
Der hat, glaube ich, sogar gedacht, er fordert mich damit heraus und ich ziehe da irgendeinen Nutzen draus, dass ich irgendwie dann mit härteren Wassern gewaschen bin oder so. Aber das war überhaupt nicht das, was ich gebraucht habe, lustigerweise, Überraschung. Und das war ganz, also fast immer unter der Gürtellinie und sehr verletzend und auch durchaus homophob. Und ich habe mich zu Hause einfach überhaupt nicht mehr wohlgefühlt, nicht mehr sicher gefühlt. Ich habe auch meine Mutter nicht mehr wiedererkannt, ne? Die war vorher immer meine engste Vertraute und plötzlich, seit dieser Typ da war, war sie irgendwie die Frau, die um seine Gunst gebuhlt hat. Mhm. Und da waren wir Kinder eher so Störfaktoren. Und naja, das hat sich zugespitzt über Jahre tatsächlich und der Vorfall mit der Fleischwurst, ich kann ehrlich gesagt nicht mehr sagen, was der Auslöser war, aber es muss wieder irgend so ein Abendessen gewesen sein, wo ich dann irgendwann gedacht habe, okay, und jetzt reicht's mir. Und ne, wir haben eine hessische Zuhörerinnenschaft, ihr werdet alle wissen, wie eine Fleischwurst aussieht. Die lag bei uns im Kühlschrank und ich habe mir irgendwie gedacht, okay, die ist dran. Und habe mir die genommen. Meine Mutter war nicht zu Hause, hat mir die genommen nachmittags und bin mit der aufs Klo, habe ich mich aufs Klo verzogen mit einer Flasche Olivenöl aus dem Küchenschrank und habe das Ding angefettet, mir hinten reingeschoben, das ein paar Mal rumgedreht, sie wieder sauber gewischt und sie dann in den Kühlschrank gelegt, in der Hoffnung, dass er sie dann abends verzehren würde und er hat das getan.
Er hat das getan.
Meine Mutter hat noch gefragt, ob sie ihm die warm machen soll und er sagte, nein, die isst man am besten kalt und ich dachte, Und dann hat er sie gegessen.
Rache.
Und ich habe ihm dabei zugeschaut und habe es sehr genossen.
Rache kalt serviert, so wie man das so macht. Es ist wunderbar, so eine geile Szene. Ich habe ja auch dann, ich musste sie auf jeden Fall in den Titel mit reinnehmen von der Sendung. aber es gibt ja auch noch andere hessische Spezialitäten, die man sich halt nicht unbedingt auch rektal einführt. Aber was hat dich denn besonders aus Hessen geprägt? Wo sagst du, das sind Dinge und Erfahrungen, also Situationen oder Erfahrungen, die mich halt wirklich zum einen positiv oder negativ geprägt haben?
Also ich muss ehrlich sagen, wir haben keine. Meine Familie hat keine Bindung zu Hessen so groß zugelassen. Also wir haben mütterlicherseits gab es einen ganz großen bayerischen Einfluss, weil meine Großmutter irgendwie eine Zeit lang in Bayern gelebt hat und meine Mutter und meine Tante auch in Bayern groß geworden sind für eine Zeit. Das heißt, wir hatten sehr viel bayerisches Kulturgut auch irgendwie bei uns zu Hause, okay. was sich auch normal angefühlt hat. Und also wir durften zum Beispiel auch kein Hessisch sprechen. Ne, das war nicht, das war verpönt. Und wenn ich heute versuche, Hessisch zu babbeln, dann ist es oft so, als würde das halt jemand versuchen, der eben noch Dialekt nie gewohnt hat.
Imitiert.
Genau. Ich rutsche dann oft so ins Mannemerische oder so. Mhm. Aber ja, also ich habe mit hessischem Kulturgut gar nicht so wahnsinnig viele Berührungspunkte gehabt, außer jetzt irgendwie Fasching oder so oder die Kerb. Mhm. Aber vom Essen, also ne, Essen ist ein großes Thema bei mir. Hi, ich bin Stier. Ja. Das ist ja ein Leitmotiv in meinem Leben und meine Oma hat wahnsinnig gut gekocht und ich habe sehr früh angefangen, ihr schon dabei zu assistieren und von ihr zu lernen. Und insofern ist natürlich eine grüne Soße ist nach wie vor ein großes Thema für mich.
Cool.
Ja, so. Also wir haben hessisch gegessen, habe ich viel mehr als hessisch gesprochen.
Okay. Ich hätte jetzt tatsächlich mal gefragt, so welche typischen Ausdrücke. Also ist irgendwie, ich vergesse das auch immer wieder, weil wenn ich mich mit, ne, auch jetzt gerade so aktivistisch, wenn man da andere Menschen aus Deutschland trifft, die so, ach, dass ihr Hessen immer das und das. Ich glaube, das Gell ist irgendwie sowas.
Gell?
Gell, ja. Genau. Das ist sowas, was das keiner Gell. Kennt in Deutschland irgendwie.
Und der Plusquamperfekt wird ja, also die neue Generation benutzt die wieder häufiger, aber es ist was ich total mit Hessen verbinde. So, ne? Da waren wir da und da gewesen und dann so, also ne, den Fall benutzt ja kaum noch jemand und das ist was ich sehr mit Hessen verbinde und nicht so besonders geil finde, ehrlich gesagt.
Also du nutzt es so nicht weiter.
Also ab und zu rutscht es mir raus, neulich habe ich eine Freundin korrigiert und meinte, dafür, dass du das so scheiße findest, benutzt du das aber oft und dann gleich auch so, ups. Ich erinnere mich an einen Moment, also Susanne Fröhlich werdet ihr ja alle kennen und die war damals, als ich aus Hessen weg bin, ich bin ja 94 auf die Odenwaldschule und habe damit Hessen so ein bisschen verlassen. Ich war dann ja nur noch an Heimfahrwochenenden zu Hause und in den Ferien manchmal. Und da war Susanne Fröhlich schon so eine große Nummer, die hatte so eine eigene Sendung und da wurden auch so Singles immer vorgestellt im Fernsehen und ab und zu auch mal Gays und das fand ich alles wahnsinnig spannend. Und Jahre später, als ich schon mit Hessen so ein bisschen gebrochen hatte, waren wir auf irgendeiner Tour und wir sind mit dem Auto nach Hessen reingefahren und plötzlich ging der Hessische Rundfunk im Radio, lief HR3 und man hörte Susanne Fröhlich und ich hörte diesen Dialekt und habe mich tatsächlich zu Hause gefühlt und das war das erste Mal, dass ich das so gespürt habe, dass ich dachte, ach cool. Schau, da ist doch noch eine Verbindung.
Ja, irgendwie schon.
Die ich gerne mag.
Ja, toll. Wenn du warst letztes Wochenende, wir haben es schon gesagt, in Frankfurt gewesen, weil du ein neues Buch tatsächlich wieder in der Mache hast, wenn ich das so richtig verstanden habe. Das heißt, wir dürfen alle wieder gespannt sein. Ich hoffe, es gibt auch wieder ein Hörbuch davon.
Gibt's, wenn es das Buch tatsächlich geben sollte, wir sind noch sehr in den Kinderschuhen, wir schreiben das zu dritt. Wenn es das geben sollte, dann gibt es auf jeden Fall auch ein Hörbuch
natürlich. Ja, wenigstens
etwas. Das lasse ich mir ja nicht nehmen.
Welche Veränderung hast du an Frankfurt gesehen, so zu damals?
Du, es ist, also Frankfurt als Stadt fand ich ja jetzt noch nie so mega geil. Also ich habe, als ich weggezogen bin, dann gab es das Nachtleben an der Konsti, wo dann die ganzen 3P-Rapper immer abgehangen haben.
Richtig.
Und das ist so die Zeit, als ich weggegangen bin. Ne? Mhm. Das Clubleben war noch, es gab das Blue Angel, es gab das Construction 5, es gab den, hieß das der Stall? Ja.
Ja.
Es gab die Ebene 7 in der Zeilgalerie und das war es, glaube ich, eigentlich so an Gay-Leben. Ne? Es gab das Lofthaus, gab es meines Erachtens noch nicht, das Luckys gab es. Und ich glaube, vieles davon gibt es heute halt einfach nicht mehr und das ist natürlich auch super schade, aber das ist ja nicht nur Frankfurt, das ist ja überall so. In Köln haben ja die guten Clubs haben ja auch zugemacht, in Berlin haben die guten wöchentlichen Partys dicht gemacht. Es sind ja alles jetzt nur noch so monatliche Events. Ich glaube, das ist so die größte Veränderung, die ich sehe. Ansonsten fühlt sich Frankfurt für mich ähnlich an, nur dass es halt, ich glaube, fast ein bisschen sicherer geworden ist. Ich meine, der Hauptbahnhof, das Areal um den Hauptbahnhof rum ist, glaube ich, immer noch crazy. Aber so, ich weiß nicht, ob das Gallusviertel noch so gefährlich ist, weiß ich nicht. Früher war die Taunusanlage war ja total Junkie-Areal. Ja. Ich glaube, das hat sich sehr verändert. Aber sonst, ich bin viel zu wenig in Frankfurt, um das wirklich sagen zu können, was sich da verändert hat.
Aber ich bin gespannt, was du dann oder was ihr in dem Buch beschreiben werdet. Ich bin schon sehr gespannt. Vielleicht kriege ich ja nachher noch ein bisschen was raus. aber jetzt kommt die versprochene Tracy Chapman und New Model Army.
Yes.
Ja, nach Tracy Chapman kam jetzt nochmal New Model Army, 51st State of America.
Ein guter Song.
Ein guter Song. Ich finde, du hast gute Musik rausgesucht. Und das Tolle war, ich musste mir fast keine Mühe machen. Ich habe zwar in meinem alten Repertoire mal nachgeschaut, was so die 90er Jahre betrifft, aber fand es dann doch schon sehr nett von dir, gute Musik vorzugeben. Dafür vielen Dank. Aber du kommst ja auch aus dem, sag ich mal so, aus der Branche, wenn man es so möchte. Sprechen wir später nochmal ganz kurz drüber. du hast auch in einem Buch beschrieben, dass du eben durch viel Therapie und viel Hilfestellungen eben auch vieles in deinem Leben aufgearbeitet hast. Du hast mit Depressionen zu kämpfen, beziehungsweise ich sage immer so, wenn man mal mit Depressionen zu tun hat, ist sie nie ganz zu hundertprozentig verschwunden.
Nö, das mache ich immer noch.
Ja. Und wie bist du damit umgegangen, beziehungsweise wann war dir klar, dass du depressiv bist oder dass du dir Hilfe holen musst?
Also ich habe, ich glaube, die ersten Therapieversuche habe ich sogar gemacht, bevor ich aufs Internat bin. Mhm. Wir haben ganz früher mal so Familientherapie gemacht, aber das war für den Arsch. Aber so den ersten eigenen Therapeuten hatte ich, glaube ich, mit 14 oder so, aber das war echt für die Füße. Mhm. Und habe dann auf dem Internat mit 16, 17 das erste Mal. Wir hatten da zwei festangestellte Therapeutinnen, die sind dann auch nicht auf der Abrechnung erschienen. Das heißt, die Eltern wussten dann auch im Zweifelsfall gar nicht, wenn die Kinder das nicht erzählen wollten, dass die Kids Therapie machen, was natürlich super ist.
Ja.
Und da war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, ich brauche einfach, glaube ich, auch Hilfe, weil ich irgendwie nicht klargekommen bin so. Mhm. Und das war bei der war ich zwei Jahre und das hat mir wahnsinnig geholfen, damals schon einfach mein Leben so ein bisschen besser koordinieren zu können. Und ich vermute, dass wir damals auch schon über Depressionen gesprochen haben, dass das auch schon Thema war, aber das war nicht unser größtes Thema. Ne? Es ging vor allem so um Familienaufarbeitung und sexuelle Gewalt aufarbeiten und so diese Themenbereiche. Aber ich schlage mich mit Depressionen bewusst rum, seit ich würde sagen, 18 bin oder so, 19. Seitdem habe ich einen Namen dafür, seitdem setze ich mich damit auseinander und ja, das ist bis heute unverändert.
Was hat dir denn besonders gut geholfen in der Zeit oder auch gerade bei den Therapien und wenn du merkst, du hast eine depressive Phase, was hilft dir da besonders gut?
Also Selbstwirksamkeit, ne? Ich habe jetzt mittlerweile echt gutes Rüstzeug, ich habe gute Handwerke gelernt, selber damit umzugehen. Ich habe eine Sache, die mir wahnsinnig hilft, wenn ich merke, ich habe so zwei, drei Tage, wenn ich so langsam nach unten gleite, wenn es langsam schwerer wird und zäher wird, habe ich einen Trick entwickelt, der mir wahnsinnig hilft, mich irgendwann dann hinzusetzen, wenn ich merke, okay, jetzt wird es kritisch, jetzt könnte es kippen, dass ich mich hinsetze und mir eine Liste mache, wo ich mich selber mit mir selber hinsetze und mich frage, was müsste passieren, damit es dir besser geht? Also realistische Sachen, ne? Was könnte ich jetzt heute für mich tun, damit sich's heute leichter anfühlt? Und dann schreibe ich diese Liste auf und versuche das abzuarbeiten, versuche ein paar Sachen davon zu erledigen, vielleicht schaffe ich auch alles. Und dann geht es mir wirklich abends wahnsinnig viel besser, weil ich einfach mir selbst so viel aus dem Weg geräumt habe. Und das ist ein riesen Werkzeug, was super hilfreich für mich ist mittlerweile. Einfach die Sachen, die realisierbar sind, die anzufangen, weil ne, ganz oft liege ich da und denke dann über all die Sachen nach, die mich im Leben einschränken und über all die Dinge, die mir das Leben schwer machen. Und sich auf die Sachen zu konzentrieren, die man wirklich ändern kann und die dann auch umzusetzen, das hilft.
Sehr cooler Tipp, kann ich sehr bestätigen. Im Endeffekt, ja, ähnlich. Man fängt dann an, zum allererst sollte erstmal ganz oben irgendwas Gutes für sich selber stehen, was auch immer. Ich bin ein Mensch, der sich selber immer ganz gut vergisst und das ist dann eben ein toller Vorschlag und auch ein toller Trick tatsächlich, den unsere ZuhörerInnen, die da ihre Probleme mit haben, gerne anwenden dürfen oder ausprobieren dürfen.
Ja. Ja.
Du hast dein Buch geschrieben, das hast du auch mehrfach geschrieben, jetzt die neueste Version 2.0, auch als Hörbuch kann ich nur sehr empfehlen, da du auch eine sehr angenehme Stimme hast, muss man dir schon ein Kompliment für machen und was war die erste Intention beim ersten Buch und was war deine Intention bei der letzten Version, bei der aktuellsten?
Die erste Geschichte war, dass ich 2006 ja mein positives HIV-Ergebnis bekommen habe und dann mich erstmal auf Null gesetzt habe. Also ich habe aufgehört, ich bin nicht mehr rausgegangen. Ich bin nicht mehr ausgegangen. Ich habe nicht mehr gefeiert, ich habe keine Drogen mehr genommen, ich habe nicht mehr getrunken, ich habe kein Drag mehr gemacht, weil ich gucken wollte, was brauche ich tatsächlich in meinem Leben? Was in meinem Leben macht mich wirklich glücklich und was empfinde ich vielleicht sogar als Bürde oder was mache ich aus einem Verpflichtungsgefühl oder so? Und hatte plötzlich wahnsinnig viel Zeit und brauchte ein Projekt und habe dann angefangen, zwei Fernsehserien zu schreiben, ohne dass ich gewusst hätte, wie das geht. Und die kann man natürlich auch, ja, die Dinge in der Schublade und bleiben da auch. Aber damit war ich dann durch und dann habe ich gedacht, okay, worüber kann ich jetzt schreiben? Und dann dachte ich, okay, das Einzige, womit ich mich wirklich auskenne, und das sagt einem ja auch jeder Mensch, der schon mal ein Buch geschrieben hat, erfolgreich, sagt dir, write what you know, schreib die Sachen, über die du dich auskennst und über nichts weiß ich so viel wie über mein eigenes Leben. Also habe ich gedacht, alles klar, Autobiografie. Und das war aber damals auch dem Umstand geschuldet, in dem ich mich befunden habe, dass ich natürlich schwer traumatisiert war von meiner Diagnose und mich gar nicht spüren konnte. Ich konnte gar nicht authentisch mit meinen Gefühlen irgendwie in Kontakt sein. Und deswegen war auch die erste Version des Buches halt so ein relativ flacher Abriss von Sexgeschichten, Drogengeschichten, ich habe so ein wildes Leben, guck mir über die Schulter dabei, wie ich abstürze. Ja, und das habe ich dann irgendwann, also ich habe das immer wieder selbst aufgelegt, das war alles im Selbstverlag, habe das immer wieder verkauft und irgendwann dachte ich dann, okay, das mache ich jetzt nicht nochmal, weil fühlt sich nicht mehr so an, als wäre das die Geschichte, die ich erzählen will. Und wäre aber auch nicht drauf gekommen, das nochmal neu zu schreiben, aber habe danach, habe ja eine TV-Sendung gemacht namens The Diva in Me und hatte, das war während der Pandemie, und saß dann nach dem Dreh alleine zu Hause und hatte kein Projekt und habe gedacht, okay, ich muss irgendwas tun. Und ich will auch gerne irgendwas haben, wenn die Sendung draußen ist, was ich verkaufen kann. So.
Okay.
Und habe mich dann nochmal an das Buch gesetzt als Pandemieprojekt und habe gemerkt, ich muss eigentlich jedes Kapitel neu schreiben. Und habe dann alles, was schon geschrieben war, neu geschrieben und eben noch ganz viele Kapitel dazu gepackt. Und das auch mit jeder Auflage neu aktualisiert und überarbeitet. Und ja, die finale Version ist jetzt Tragisch aber geil 2.0 nur noch als Hörbuch erhältlich. Aber das ist die Version, unter die ich auch nach wie vor gerne meinen Namen setze.
Ja, okay. Haben die verschiedenen Versionen auch bei dir nochmal gemacht, intern? Weil du hast ja auch immer parallel irgendeine Therapie gemacht oder auch verschiedene Lebenssituationen gehabt. Was ist dann nochmal bei dir intern passiert? Konntest du nochmal mehr aufarbeiten?
Absolut, ja. Absolut. Es war auch nötig, um das so aufrichtig schreiben zu können, wie ich es wollte, musste ich in alles nochmal reingehen. Ich habe es Method Writing genannt, ich musste wirklich jeden Moment auch nochmal aufmachen und die Wunde nochmal aufmachen und das nochmal fühlen, mich da nochmal reinsetzen. Ich habe sehr viel geweint beim Schreiben, total therapeutisch auch. Ne? Ich habe auch neue Zusammenhänge dann erkannt, wenn man sein Leben so nach so vielen Jahren Therapie und Analyse dann auch nochmal mit einer gewissen Distanz sieht und mit einem neuen Wissen sieht, dann siehst du natürlich auch neue Verbindungen, warum, was, wie passiert ist. Hat mich viel gebracht tatsächlich.
Deine HIV-Diagnose hast du schon genannt. Ich möchte da auch gerne gleich nochmal mit dir drüber sprechen. Auch nochmal ein Thema, wo du schon gesagt hast, da rede ich lange drüber. Ich versuche das ein bisschen zusammenzubekommen in einem Blog. Deshalb bekommt ihr jetzt so ein bisschen Musik aus Barbies Zeit, wilder Zeit, sagen wir es mal so, und mit guten Erinnerungen. Hier kommt erstmal Timeslip von Space Frog. Schon ein bisschen ein kleiner Party-Song dann tatsächlich.
Ich hoffe, das ist die richtige Version.
Es steht Originalversion dahinter. Lassen wir uns überraschen. The Sisters of Mercy. Ja, auch ein sehr toller Song, finde ich. Also, wie gesagt, ich bin sehr froh bei deiner Auswahl. wir tauschen immer so im Hintergrund immer so ein bisschen so alte Geschichten aus. Also Frankfurt hat schon einiges zu bieten gehabt damals. Obwohl ich ja tatsächlich auch ein bisschen später war wie du. Genau, aber widmen wir uns doch wieder dem Ernst des Lebens.
Yes.
Für einen Moment zumindest. Ich glaube, das wird dann der letzte Block, der ein bisschen ernster wird. Tatsächlich nochmal die HIV-Diagnose und auch, das beschreibst du auch tatsächlich in dem Buch ganz gut, ist eben der Bruch mit deiner Mutter, der letztendlich für dich auch ein Befreiungsschlag tatsächlich dann war. Fangen wir doch mal ganz kurz, HIV-Mutter, was wäre dir lieber zuerst?
Ist mir Wumms.
Ist dir Wumms. Dann gehen wir doch mal kurz auf die HIV-Diagnose. Ich meine, das ist natürlich immer noch, auch wenn man heutzutage weiß, man muss nicht dran sterben, trotz allem immer noch ein Megaschlag ins Gesicht, wenn man diese Diagnose bekommt. Wie bist du denn damit umgegangen? Und du ich weiß, wenn ich das richtig verstanden habe, im Buch hast du ja auch erstmal die Behandlung erstmal auf Eis gelegt sozusagen, weil du gesagt hast, ich möchte erstmal schauen, wann ich die Behandlung anfangen muss.
Ja, das ist, also ne, ich habe 2006 meine Diagnose bekommen, ich habe mich 2005 infiziert und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon ganz viele Freunde, sowohl Beziehungspartner als auch aromatische Freunde gehabt, die ich zu ihrem Diagnosegespräch begleitet habe. Also ich wusste alles, was man darüber wissen muss eigentlich. Ich wusste auch, dass es kein Todesurteil mehr ist. Und trotzdem war die Diagnose für mich, ich bin in dieses, ich nenne es ein ererbtes Trauma, total reingerutscht. Ich war dadurch, dass ich halt so viel Zeit verbracht hatte mit Leuten, die wirklich auch noch kläglich verreckt sind und die an der Medikation so wahnsinnig gelitten haben, für die das halt auch noch tatsächlich ein Todesurteil war oder ganz, die dann ganz knapp dran vorbeigeschraubt sind, als dann die Dreierkombi kam. Deswegen war das für mich halt noch, ich habe, obwohl ich es besser wusste, habe ich es mir total angezogen, habe mir dieses Trauma angezogen und habe mich da, war da total drin und dachte, okay, ich weiß, ich sterbe nicht dran, aber es fühlt sich trotzdem so an und war dann einfach, jahrelang habe ich quasi neben mir gestanden. Und das ist auch eine Sache, die ich heute in meiner Arbeit versuche zu vermeiden. Also ne, so sehr ich versuche, Leute daran zu erinnern, wie schlimm das war und wie viele Leute wir verloren haben und wie groß dieser Verlust tatsächlich ist, ist es mir doch total wichtig, den Kids dann trotzdem das auch mitzugeben, wenn ihr heute ein Positiv bekommt, es ist nicht mehr das, was es für uns früher war und es gibt wirklich keinen Grund, dass ihr euch das heute noch anzieht. Also ne, ihr habt einen ganz anderen Outlook. Ihr könnt von Anfang an mit der Medikation anfangen, ihr nehmt eine Tablette am Tag oder ihr lasst euch eine Depotspritze setzen alle paar Wochen und alles ist gut. Das klingt schlimm, aber das ist halt nun mal die Realität heute und es bringt niemandem was, wenn die Kids noch mit demselben Trauma rumrennen wie wir.
Ja. Und wenn man tatsächlich nochmal so zurückschaut, ich kann mich noch als kleines Kind erinnern, ich erzähle es immer, wenn das Thema tatsächlich aufkommt, als mein Opa, der immer jeden Morgen die Bildzeitung geholt hat und dann hat er meine Oma immer die wichtigsten News vorgelesen sozusagen und ich als Kind saß so dabei, keine Ahnung wie alt ich war, weil ich meine, es war Anfang der 80er, also so alt war ich da noch nicht, also so zwischen, ja, sag ich mal zwischen 8 und 10 Jahre und immer das AIDS, die AIDS-Kranke und so weiter erzählt hat, ne? Und wo wir heute sind. Also ich meine, man muss ja tatsächlich sagen, wir leben in einer Zeit, wo es eine Krankheit ist, wo man es wirklich auch eher als eine Krankheit sehen kann, die, mit der man eben leben kann. Ne? Und
eine Infektion, nicht mal eine Krankheit.
Ja, und dementsprechend, ja, also es gibt immer noch, wenn man so Serien oder Filme darüber schaut, wie es dann damals war, können wir heute wirklich sagen, ey, natürlich ist es scheiße, aber man kann auch mit Scheiße leben, so ungefähr. Ne?
Absolut.
Ja.
Viele Menschen leben mit Scheiße.
Ja, ja, und wenn es das nicht ist, gibt es auch andere Dinge. Wie ich sage immer so, jeder hat sein Päckchen mit sich rumzutragen. Der Bruch mit deiner Mutter, nochmal darauf zu gehen, du hast es tatsächlich so ein bisschen so beschrieben, dass das so ein Befreiungsschlag war. Und du hast auch lange dafür gebraucht, diese Hürden.
Ich habe ewig dafür gebraucht.
Ja, diese Hürden da zu nehmen und diese wahrscheinlich auch Gewissensbisse. Wie konntest du die dann zur Seite schieben, sage ich mal so?
Also ich will die Geschichte jetzt nicht so runterreißen, aber wir müssen es, weil das würde sonst den Rahmen hier sprengen. Ich bin von meiner Mutter so konditioniert worden, dass ich quasi verantwortlich war, sie am Leben zu halten. Meine Mutter hat immer damit gedroht, dass sie sich umbringt. Das war das Thema überhaupt und ich war in der Familie dafür zuständig, dass sie das nicht tut. So, ja. Ich war ihr Lieblingskind, so traurig das ist, aber war ich eben und das war mein Job quasi, ne, sie am Leben zu halten und dafür zu sorgen, dass sie das nicht tut. Und das hieß für mich im Umkehrschluss auch, dass ich ganz viele Dinge eben auch nicht machen darf, mit ihr nicht ins Gericht gehen darf, dass ich sie nicht konfrontieren darf, weil das immer den Effekt haben könnte, dass sie dann versucht, sich was anzutun. Das heißt, ich habe ganz viele Sachen immer geschluckt und meine Mutter ist eine kranke Frau und hat ihr Leben lang schon immer versucht, auch Mitleid zu erreichen und Aufmerksamkeit zu bekommen und Leute so zu manipulieren, wie sie das möchte, indem sie Krankheiten erfunden hat. Und das gipfelte dann in einer erfundenen Krebserkrankung, die sie uns mehrere Jahre vorgespielt hat. Also sie ist tatsächlich dann immer zur Therapie gefahren und hat sich bestrahlen lassen angeblich und so. Und ne, unser Vater hatte schon Krebs, als wir ganz klein waren. Das heißt, mein Bruder und ich waren
geprägt schon.
Ja, und haben, also ne, wir waren vortraumatisiert, aber hatten halt auch irgendwie, nachdem sie es dann halt auch hatte, bevor sie 40 war, waren wir halt dann so, alles klar, wir waren wahrscheinlich auch nicht sehr alt. Das hat natürlich auch unsere Lebensentscheidungen geprägt. Ne? Mhm. Ich glaube, wir haben sehr viele Sachen nicht so weit durchdacht, weil wir dachten, naja, wahrscheinlich werden wir eh nicht so wahnsinnig alt. Und das hat sie mir irgendwann gestanden, diese Krebserkrankung. Und das war schon harter Tobak, das zu schlucken und sie nicht damit konfrontieren zu dürfen, was ja. ich eigentlich gefühlt habe, weil das hätte zu einem Selbstmord führen können. Und dann hat sie das ein paar Jahre später nochmal gemacht, weil sie Geld wollte. hat sie mich dann nochmal durch diese Hölle jagen wollen. Und das ist eigentlich der Punkt, den ich ihr nie verzeihen konnte. Und aber auch das habe ich weggeschoben, weil ich dieses Verantwortungsgefühl hatte ihr gegenüber. Und das hat lange Jahre Therapie gebraucht, um das irgendwann überhaupt, dass ich überhaupt bereit war, das nochmal aufzumachen. Und es gab den Moment, wo sich das vereint hat, also wo meine Erinnerung und die davon abgespaltene Emotion sich vereint haben. Und ab dem Moment war mir eigentlich klar, das ist hier vorbei. Ja. So, ich kann ihr das nicht verzeihen, ich kann da auch nicht weitermachen, ich kann auch nicht weiter ihr Überleben mein oberstes Ziel machen, weil es eigentlich jetzt mal um mich gehen muss und weil ich da egoistisch sein muss. Und das ist natürlich furchtbar, ne? Mhm. Gerade wenn du das Gefühl hast, es könnte dazu führen, dass sich jemand anderes was antut. Wie egoistisch muss ich sein als Mensch, dass ich sage, ja, ich bin mir aber wichtiger. Aber das war in dem Moment meine Entscheidung und es war die einzig richtige Entscheidung und sie lebt doch nach wie vor und sie hat sich natürlich nichts angetan. Ja, und damit klarzukommen war hart, aber es ist, glaube ich, der wichtigste Schritt, den ich in meinem Leben gemacht habe, zu einer selbstbestimmten glücklichen Existenz.
Ja. Wir nennen manchmal Menschen dann immer so dieses Beispiel, im Flugzeug soll man ja auch erst sich selber helfen, bevor man anderen hilft, weil sonst kann man anderen nicht helfen. Aber verspürst du heute noch das Bedürfnis, ihr noch helfen zu müssen, damit sie sich klar ist, dass sie eigentlich auch krank ist?
Nee, weil das habe ich ein paar Mal versucht und das lehnt sie komplett ab und ich habe jetzt auch verstanden, warum, weil das, ne, sie hat ein Konstrukt aufgebaut für sich, wer sie ist und wie sie ist, was sie für eine Mutter ist, das ihr, glaube ich, kategorisch verbietet, das zu reflektieren, weil dann würde alles zusammenbrechen. Ja, ich glaube, dafür ist sie nicht bereit. Also ich vermisse sie wahnsinnig, ne? Ich liebe sie wahnsinnig, ich will, dass es ihr gut geht, ich will mich gerne um sie kümmern auch, aber ich muss mir das halt auch selber verbieten, so, ne? Und sie schreibt mir auch immer noch zwischendrin und ich muss mich halt dann zwingen, ihr nicht zu antworten und nicht drauf einzusteigen. Sie ist halt auch sehr gut im Manipulieren, sie weiß genau, wie sie mich kriegt, sie fängt immer an mit ihren Krankheiten und ihrer Einsamkeit und ihrer Armut und all diesen Dingen und versucht, meine Knöpfe zu drücken und ich muss mir das halt verbieten, drauf einzugehen, weil ich weiß, es würde zu nichts führen.
Aber
Aber es ist hart, ist schwierig.
Ja, aber du ziehst deine Kraft aus vielen anderen Dingen und das ist gut und da wünsche ich dir ganz viel Durchhaltevermögen noch und wir schauen, wie es weitergeht. Urban Cookie Collective, als du mir den Song geschickt hast, dachte ich so, stimmt, da war mal was. Ja. Und als ich den mir dann wieder dann so angehört habe, ich so, oh wow, ja. Also das ist auch so eine kleine Schwulenhymne, sage ich
mal. Das ist so. Auch so ein Blue Angel Song.
Ja, wo also natürlich jeder dann über die Bühne und dann hin und her die Arme und alles hat gewaved. Yes. Und ja, auf jeden Fall. Und danach Marilyn Manson, den habe ich dann tatsächlich noch rausgesucht, weil ich eben durch das Buch wusste, du mochtest ihn zumindest damals und wahrscheinlich heute auch noch.
Ja. Ja, künstlerisch der größte Einfluss in meinem Leben gleichzeitig, ne? Ja. Kann ich auch nicht mit gutem Gewissen sagen, ja, ich supporte das weiter, weil natürlich der Mensch schlimme Dinge getan hat, die ihn nicht supportbar machen, aber ja, die Kunst, wenn ich die losgelöst vom Künstler betrachten würde, ist es mit der wichtigste Künstler in meinem Leben.
Es war auf jeden Fall ganz tolle Musik auch und es ist immer noch und deshalb spiele ich ihn auch gerne, aber jetzt hören wir erst nochmal so eine kleine Blue Angel Hymne. Marilyn Manson war das, The Dope Show. Auch schon einige Jährchen her, muss man sagen. Ja, Barbie, die Alltags-Barbie würde mich jetzt auch nochmal ganz gut interessieren, denn jetzt haben wir viel über dein Leben gehört und viele Menschen kennen dich jetzt natürlich sehr stark oder verstärkt durch Drag Race, wo wir auch nachher mal ganz kurz drüber sprechen werden, weil ich auch von vornherein gesagt habe, ich möchte nicht, dass Drag Race jetzt die Sendung bestimmt. Du bist Hair- und Make-up-Artist und das ist halt das, was du tagtäglich tust. Und bist Drag Queen, aber das ist ja, wo wir auch im Vorfeld, wo ich dich gefragt habe, wen interviewe ich heute Abend eigentlich? Ist es dann Barbie, ist es Timo? Und du sagtest eigentlich, ist das die gleiche Person?
Ja.
Und von daher, erzähl doch mal ein bisschen so aus deinem eigentlichen Leben, was viele Menschen nicht mitbekommen. So, dein Job und
ja. Also eins muss ich immer voraussagen, ne? Es ist immer dieselbe Person, weil ich dieses, viele Leute benutzen ja Drag, um irgendwie eine Kunstfigur zu erschaffen und dann jemand anderes zu sein. Und das war es bei mir nie. Also es war immer eine Erweiterung meiner selbst. Es war ein Ausdruck meiner Gender-Identität. Deswegen, es gab früher noch eine Trennung, weil ich mir in meinem Alltagsleben sehr viel Mühe gegeben habe, fickbar zu bleiben und habe dann so Toxic Masculinity, also nicht toxic, aber ich habe versucht, Straight Acting irgendwie zu praktizieren, damit mich Leute noch bumsen wollen. Und das habe ich dann auch irgendwann aufgegeben, weil hi, it's just me.
Genau. So.
Mein Alltag sieht, ich glaube, relativ banal aus. Ich habe gute KundInnen, die mich regelmäßig buchen. Ich arbeite viel. Ich fahre morgens dahin, fange um 8 an, mein Zeug aufzubauen. Um 9 sind 2 Models fertig geschminkt und frisiert und dann fotografieren wir den ganzen Tag lang. Dann gehe ich irgendwie abends um 6 wieder nach Hause und koche mir was und lege mich auf die Couch. So, so wahnsinnig aufregend ist das, glaube ich.
Das hört sich so normal an.
It is.
Ja, was cool ist, man sagt, ich sage immer so, ja, die müssen sich auch einen Hintern abwischen, auch wenn sie im Fernsehen sind, ne?
Sure.
Ja. Dass du Make-up und Haare konntest, hast du wahrscheinlich, hat dir bei Drag geholfen oder war der Turn eigentlich andersrum, dass du eigentlich Drag begonnen hast und hast dann dich mehr um Make-up und Haare gekümmert?
Also ich habe immer schon mich und mein Umfeld versucht zu schminken und zu frisieren. So, das war schon ganz, ganz früh ein Thema für mich. Ja. Ich habe das als Job eigentlich nie in Betracht gezogen, weil ich breche jetzt eine Lanze hier, weil ich immer dachte, das ist was für Leute, die dumm sind. Das ist ganz schlimm. Aber das habe ich gedacht. Und als ich mich dann nicht entscheiden konnte, was ich studieren möchte und ob ich Film mache oder ob ich Germanistik mache oder so, hat dann irgendwann meine Mutter gesagt, mach doch einfach das, was du immer schon gemacht hast und was du kannst und bau dir da erstmal mit einer Karriere auf. Und ich so, ich werde doch nicht Friseur. ich bin ein Snob, ja. Und dann habe ich dann sagte sie, ja, aber du kannst ja Maskenbildner machen und so. Und dann habe ich mir eine Schule gesucht hier in Berlin und habe tatsächlich eine Maskenbildner-Ausbildung angefangen und mit Diplom beendet. Und ja, also ich glaube, das begünstigt sich gegenseitig. Ich glaube, ich habe das Maskenbild auch ausgesucht, damit mein Drag besser wird, damit ich mich besser schminken kann, damit ich meine eigene Perücke machen kann, damit ich irgendwie lerne, wie das alles funktioniert. Und gleichzeitig ist es einfach was mir einfach super viel Spaß macht, auch nach wie vor. Das ist ein Job, den ich echt gerne mache.
Und es erfüllt dich auch so, wenn man so hört.
Halt.
Ja,
halt.
Sehr cool. Wenn wir schon an dem Thema nochmal Drag sind, ja, Barbie hat ja auch mal zwischendurch Pause gehabt und Barbie hieß auch nicht immer Breakout. Wann, ich meine, Breakout sagt ja auch nochmal was, ausbrechen. Wann hat Barbie ihren Nachnamen bekommen?
Also, dass ich mir überhaupt einen Namen gegeben habe dafür, was ich da mache, war 98 in Köln. Und da war ich schon eingefleischtester Marilyn Manson-Fan. Und die Grundzusammensetzung der Band war ja so, dass jedes Bandmitglied den Vornamen einer Pop-Ikone und den Nachnamen eines Serienkillers hatte. Also Marilyn Manson, Madonna, Wayne Gacy, Daisy Berkowitz und so, Twiggy Ramirez. Und ich dachte, das will ich dann auch. So, mein Künstlername soll auch so sein. Aber ich wollte eine B-Alliteration. Und ich wollte, dass es artifizieller ist, nämlich nicht mit tatsächlichen Serienkillern zu tun hat, sondern mit Menschen, die es tatsächlich gar nicht gibt. Und habe mich dann Barbie Bates genannt, also Barbie wegen Barbie und Bates von Norman Bates aus Psycho. Und bin damit so eine Weile um die Häuser gezogen und hatte dann, weil ich damals auch noch so eine Club-Kid-Geschichte am Laufen hatte, ich habe die Club-Kid-Bewegung aus New York aus den 90ern, hat mich sehr beeinflusst eine Zeit lang und da habe ich mich Brandon Breakout genannt. Und dann ist das irgendwann in der Pressemitteilung, haben die Namen verschmolzen aus Versehen. Und da stand da Barbie Breakout und dann habe ich gedacht, ach, klingt eigentlich irgendwie ganz gut, das gefällt mir ganz gut. Und dann habe ich das gelassen, wohl auch unter der Prämisse, dass es irgendwie, ne, dass es impliziert, dass die Barbie, die ja so viele sexistische Klischees auferlegt bekommen hat, wie sie zu sein hat, wie sie auszusehen hat, was sie alles nicht darf, was sie nicht sein darf. Und dass der Nachname dann Breakout impliziert, dass sie aus all diesem ausbricht und sich darüber erhebt. Und das hat mir natürlich auch gefallen.
Wie oft ist, wenn Menschen dir zurufen, hey Barbie, ist dir schon Hey Ken rausgerutscht?
Nie.
Nie? Ich dachte so immer so, ja, gerade wenn man Barbie gesehen hat, auch jetzt in den neuesten Filmen, wie oft es da immer dann so kommt, vor allen Dingen war ja auch dann irgendwie 100 Kens da irgendwie am Strand liegen.
Ja. Ich habe mich komischerweise nie mit der Figur identifiziert. Mhm. Also es ist dann auch ganz oft, machen Leute, es liegt ja auch auf der Hand, ne, machen diese Verbindung, stellen diese Verbindung her. Und sie denken sich, ja, aber du als Barbie. Und ich so, hä, nee. Hat damit überhaupt nichts zu tun, Mann. Nee, und das also war auch dann, als der Film-Hype kam, ich habe irgendwie kurz überlegt, ob ich mir so ein bisschen Merchandise kaufen soll, damit ich irgendwie Sachen habe, wo Barbie draufsteht, und fand es dann aber auch blöd. Hab ich nicht gemacht.
Ja, okay, es ist ja auch nicht die Barbie, weil du bist ja auch eine Barbie, die, glaube ich, auch eher das reale Leben darstellt, sag ich mal, weil nicht jede Barbie sieht eben wie Barbie aus.
Ja.
Von daher glaube ich, es passt da schon sehr gut so. Du hast auch früher als DJ gearbeitet und das auch letztendlich auch sehr viel gebucht worden. Mhm. Das machst du nicht mehr.
Nee.
Wo hat dich das einfach gelangweilt oder war dir einfach der Stress too much oder das Reisen?
Yes.
Alles okay, ich verstehe.
Nee, du, ich hab Anfang der 2000er damit angefangen mit dem Auflegen hier in Berlin und das war, es gab diese Popfloss hier, die gerade anfing, die es ja mittlerweile in der ganzen Republik gibt, wo Drag Queens Popmusik aufgelegt haben und das musste nicht gemischt sein, das musste irgendwie, es musste halt Sinn machen so, ne? Es musste die Leute auf der Tanzfläche von A nach B befördern, die Stimmung musste gesteigert werden, die Leute mussten ausrasten und da war ich super gut drin. Ich habe auch ganz viel Genres gemixt, ich habe sehr viel R&B gespielt und auch immer Indie-Sachen mit drin gehabt, Rock-Sachen mit drin gehabt und natürlich große Pop-Ikonen auch. Aber es ging nicht um den Mix, sondern es ging um die Stimmung. Und da war ich super. Okay. Und dann fing das irgendwann an, als dann so eine neuere Generation auch nachkam, die dann alle Traktor benutzt haben. Also ne, so Mixprogramme, wo du auf den Knopf drückst und so. Und plötzlich sind alle tolle DJs. Und das war dann der neue Standard. Da musste man irgendwie mithalten können. Und ich habe gemerkt, ich habe es versucht und habe dann aber gemerkt, okay, dann mache ich das, was alle machen. Nämlich, dass wir nur noch Songs aussuchen, die 126 BPM haben und die man mit dem Knopfdruck leicht ineinander mixen kann. Ja. Und dann bleibt die Stimmung aber den ganzen Abend gleich. Es verändert sich nichts mehr. Wir haben nicht mehr diese Kurven. Es ist keine Reise mehr. Und wenn ich mein altes Ding mache, dann genüge ich aber irgendwie plötzlich nicht mehr. Okay. Und habe mich da sehr unter Druck gesetzt und sehr gestresst und habe irgendwann gemerkt, es macht mir keinen Spaß mehr. Mhm. Und natürlich kommt da noch dazu, ich war in einer sehr anstrengenden Beziehung zu Hause. Ich hatte wahnsinnig viel gearbeitet und habe eigentlich kaum Ruhezeit gehabt so für mich und war ohnehin sehr depressiv zu der Zeit, aber habe gemerkt, ich strampel die ganze Zeit, ich strampel die Woche über, ich strampel zu Hause und jetzt strampel ich am Wochenende auch noch und dann für gar nicht so viel Geld, dann bist du irgendwie zwei Tage unterwegs für 450 Euro und habe dann Sonntagabend kurz drei Stunden, wo ich mich ein bisschen hinlegen kann, aber Montag geht es dann wieder los. Und das ist jetzt mein Leben. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nö. Und habe dann Dezember 2015 das Ganze an Nagel gehängt.
Was ja jetzt schon fast 10 Jahre her ist. Mhm. Und du hast mir verraten, also ich habe dich so gefragt, meinst du, das wird noch, oder du wirst dich dem nochmal irgendwie annähern? Du so, nö. Aber ich muss ein Versprechen einlösen.
Ja. Ach, ich habe eine tolle Freundin, die Kim. Die ist Schreinerin und die hat hier in meiner Wohnung tolle Sachen gebaut. Die hat mir eine ganz tolle Küche gebaut und in meinem Bad tolle Einbauten gemacht und in meinem Flur. Und hat das zu einem erniedrigten Preis gemacht, weil sie damals, es ist jetzt auch schon einige Jahre her, gesagt hat, naja, und dann spielst du auf meinem, ich will dir nicht Unrecht tun, ich glaube 60. Geburtstag oder 50., I'm not sure, da spielst du dann halt ein Set. Und ich war damals so, ja klar, wenn ich es dafür billiger bekomme, logisch. Und habe es vergessen. Und jetzt kam sie, das ist jetzt wirklich einige Jahre her, und jetzt hat sie mir neulich die Einladung quasi geschickt und meinte so, ja, und dann spielst du ja ein Set auf meinem Geburtstag. Und ich so, was? Daran kann ich mich nicht erinnern. Dann ist mir wieder eingefallen, ja, sie hat recht, wir hatten eine Abmachung und jetzt muss ich das halt machen. Also jetzt muss ich in ihrem Geburtstag 2 Stunden irgendwie DJ spielen und weiß noch nicht, wie ich mich damit fühle.
Okay, aber weißt du schon mal, ob du eher in die alten Zeiten musikalisch gehst oder meinst du, du wirst dich an die heutige Zeit anpassen?
Nee, ich werde mich sehr, glaube ich, an ihre GästInnen anpassen und sie ist so eine Disco-Nudel, das heißt, ich glaube, ich werde viele alte Hits einpacken und viel Zeug, was ich vielleicht so im Club nicht gespielt hätte, aber weil ich weiß, dass es die Leute da glücklich macht und sie glücklich macht, darum geht es ja am Ende.
Ja, also dann kommst du doch mal ganz kurz zurück ins DJing mit dir. Ja. Wir machen weiter mit Josh Wink und sprechen dann auch noch mal ein bisschen über...
Nicht George Morell.
Josh, doch, der kommt auch, genau. Stimmt, du hast recht.
Ja.
Der kommt auch.
Weil das war Ebene 7 Zeilgalerie. Da waren wir jeden Sonntag. Das war the schwulest fucking gay tea dance in Frankfurt. Und da lief nur so Zickenhaus. Und das, ja, deswegen der Song. Der ist toll.
Ich bin, ja, ich habe ihn dir mit reingenommen. Und ja, ich hört ihn euch an. Packt die Tanzklamotten schnell aus. Yeah. Denn die nächsten, sage ich mal, 8 Minuten werden sehr tanzbar. Mal ein wenig Aufheiterung, damit die, die vielleicht irgendwie müde geworden sind, jetzt noch mal ein bisschen mit den Hüften geschakt haben. Josh Wink und ja, davor hatten wir George Morell. Barbie, Aktivismus ist ja auch so ein Ding, wodurch du auch sehr stark bekannt wurdest. Hm. Seit wann war es dir so wichtig, dich auch aktivistisch einzusetzen? War das oder war es sehr stark dann geprägt durch die Zeit mit Russland, wo man dann natürlich auch diese Megaszene von dir kennt, oder warst du schon früher da
unterwegs? Das war früher schon. Hm. Also deswegen habe ich auch tatsächlich den Tracy Chapman Song dir reingegeben, weil das, als damals, das war ja das Konzert für die Befreiung von Nelson Mandela oder ne, das Solidaritätskonzert mit Nelson Mandela, ich weiß gar nicht, 86, nee, ein bisschen später. Da bin ich schon von Tür zu Tür gerannt und habe in unserem Ort, in unserem Städtchen Unterschriften gesammelt, dass der freigelassen wird. Und da war ich, weiß ich nicht, 10 oder so. Mhm. Also ja, das, da war das schon Thema. Und ich habe meinen ersten Sitzstreik organisiert vor meiner Grundschule, weil ein muslimischer Junge nicht zum Religionsunterricht gehen durfte, aber wollte. Aber weil wir nur christlichen Religionsunterricht hatten, durfte der da nicht mitmachen quasi. Mhm. Also dieses, ich setze mich ein für Dinge, die ich ungerecht finde oder gegen Dinge, die ich ungerecht finde, das war schon immer da.
Und dann kommt Greta Thunberg und sagt, sie hat den Schulsitzstreik erfunden. Ne? Also, da,
did she say that?
Wahrscheinlich, ja, so ungefähr. Nein, Barbie war früher dran. Damals andere Themen, dann wurde ja auch dann dein YouTube-Video bekannt, eben mit der Geschichte, als du dich für Russland oder zumindest auf das Thema und diese Verfolgung von hauptsächlich schwulen Männern in Russland, auch den Rest der Community aufmerksam machen wolltest, dir den Mund vor laufender Kamera zugenäht hast. Mhm. Auch im Buch sprichst du darüber, du würdest es heute wahrscheinlich anders machen, aber es war in dem Moment für dich genau diese Aktion oder die Handlung, die für dich eben so die einzige Möglichkeit war, um dich da auszudrücken. Mhm. Mund zunähen heißt ja eher, du darfst nichts sagen. Hattest du auch da manchmal Probleme, dass Menschen das nicht verstanden haben?
Ja, ganz viel. Also ich würde, wenn ich sage, ich würde es heute anders machen, geht es gar nicht so sehr um die Mittel. Also ich finde die Mittel nach wie vor gut und würde auch das Mittel nach wie vor, glaube ich, wählen in der Situation, wenn ich da nochmal drin wäre. Mhm. Das, was ich nicht voraussehen konnte, war, dass es eben dann in der Reaktion der Medien und auch in der Redaktion auf Social Media, dass die Leute sich halt nur mit mir auseinandergesetzt haben und kaum mit den Menschen in Russland vor Ort und der Situation in Russland vor Ort. Also ich wollte ja Aufmerksamkeit dafür generieren, dass die Presse darüber schreibt, was da passiert und dass da ein Druck entsteht und dass dadurch PolitikerInnen sich vielleicht gezwungen sehen, Position zu ergreifen. Also ne, klar habe ich mich erstmal gefreut, dass auch ganz viele Leute über mich Sachen wissen wollten, aber rückblickend war es natürlich blöd, dass sie sich alle nur mit mir auseinandergesetzt haben und eben nicht mit der Situation in Russland. Und das würde ich heute anders machen.
Mhm. Was ja auch das Thema, wo wir vielleicht später auch nochmal drüber sprechen, eben auch die Anfeindung aus der Community. Mhm. Waren es viel mehr Menschen aus der Community, die sich da oder die, sag ich mal, die gegen dich geschossen haben, oder waren es dann doch allgemein mehr Menschen? Also sag ich mal, aus allen Ecken, nenne ich es jetzt mal so, aus allen Bereichen.
Nö, ich würde sagen, der riesengroße Großteil waren Leute außerhalb der Community, die mich einfach für wahnsinnig erklärt haben, die gesagt haben, guck mal, wie krank die ist, dass die sowas macht. Das ist aber tatsächlich was mir nie was ausmacht. Also ich kann sehr gut damit umgehen, wenn gerade rechtskonservative Leute mich angucken und sagen, okay, die ist scheiße, die ist krank, die ist XYZ. Das macht mir eigentlich gar nichts, sondern es befeuert mich eher. Der kleine Teil, der dann aus meiner eigenen Community kam, das war aber der Teil, der halt mich tatsächlich, der mir sehr wehgetan hat. Ne? Also, dass Leute mir dann unterstellt haben, ich würde das nur machen, um Aufmerksamkeit generieren zu wollen und ich würde mich da quasi auf dem Rücken anderer profilieren wollen. Das ist was schwierig für mich ist nach wie vor. Ich habe jetzt gerade auch eine Vox-Stimme gemacht vor ein paar Monaten, wo ich auf Vox zwei oder drei Minuten Sendezeit bekommen habe, um über Drag zu reden und darüber, wie die AfD versucht, Drag Queens als pädokriminelle Menschen darzustellen und ne, dass wir hinter den Kindern her wären und sowas natürlich alles Schwachsinn ist. Und auch da, ne, der Hass, der über mich ausgeschüttet wird von Rechtskonservativen oder von Leuten, die es einfach nicht kapieren, der interessiert mich nicht. Für mich ist es immer nur schwierig, wenn es aus der Community kommt, wenn es aus den eigenen Reihen kommt, da tut es weh.
Was man eben aus dem Grund wehtut, weil man nicht versteht, warum Menschen einem so entgegenkommen, wenn man eigentlich versucht, anderen Menschen zu helfen oder da auf Dinge aufmerksam zu machen. Kommen wir auch dann gleich nochmal, wenn wir über Drag Race sprechen, drauf, weil das nicht da auch ein Thema war. Was glaubst du, was Menschen heutzutage von AktivistInnen erwarten? Du bist jetzt natürlich ein Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, der eben natürlich durch Aktivismus und durch Fernsehen, durch alles auch bekannt ist. Was glaubst du, was die Menschen heutzutage von AktivistInnen erwarten?
Also was man von AktivistInnen erwartet, gerade auf Social Media, ist eigentlich eine Dauerpräsenz und eine komplette Unfehlbarkeit. Ne? Also du darfst in keinem Bereich uneindeutig sein, du darfst in keinem Bereich dir jemals widersprechen, du darfst keine Aussagen revidieren, die du vielleicht vor 10 Jahren mal gemacht hast. Es wird eine Gradlinigkeit und eine lupenreine Weste erwartet, die natürlich kein Mensch hat. So. Und ich finde, es ist auch gerade schwierig für Menschen, die, wie ich, ihre Meinung auch immer wieder überdenken wollen und sich weiterentwickeln wollen und sich selber hinterfragen, dann lässt sich das natürlich überhaupt nicht vermeiden, dass man heute was anderes denkt und sagt, als vielleicht noch vor 3, 4 Jahren. Das ist für mich eine wünschenswerte Entwicklung mit mir selbst. Aber ja, das lässt sich in den Augen von Social Media Menschen dann uneindeutig wirken. Und wie jemand, der sein Fähnchen in den Wind hängt oder so. Und das hat natürlich damit nichts zu tun, das ist Blödsinn. Aber ja, die Erwartungen an AktivistInnen heute sind komplett unrealistisch, habe ich das Gefühl, und inhuman auch. Aber da muss man halt auch selber entscheiden, wie viel man da mitspielen will. Also ich gönne mir das Privileg, auch heute öfter mal den Mund zu halten und mich nicht zu äußern. Ich achte sehr darauf, was ich gerade geben kann und ob ich gerade das, also auch Therapieerfolg, ne? Ob ich gerade die Möglichkeiten habe, mich für irgendein Thema stark zu machen und mich in den Gegenwind zu stellen oder ob ich gerade ganz andere Sachen in meinem Leben habe, die dringender sind und wichtiger sind als eine Positionierung auf Social Media, die ja abseits von der Positionierung auf Social Media nicht so wahnsinnig viel bringt. Ne? Also es ist aber so, dass die Leute eben von dir erwarten, ich folge dir, ich glaube an das, was du sagst, ich finde, ich will auch deine Meinung wissen und wenn du dich nicht äußerst, wenn du dich nicht einbringst, wenn du dich nicht positionierst, dann enttäuschst du mich, dann bist du irgendwie, dann enttäuschst du mich als Aktivist. Und da ziehe ich mich raus.
Ja, okay.
Ich habe einfach ganz viele Momente mittlerweile, wo ich sage, da muss ich jetzt heute mal nichts zu sagen.
Hat es auch, ist vielleicht auch ein Altersding, also sagen wir jetzt, wie gesagt, ein Alter. Ich merke natürlich das auch, ich meine, gut, meine Followerzahl ist natürlich ein kleiner Bruchteil von deiner, aber sobald man eben nicht so viel Persönliches von sich preisgibt, wird man plötzlich uninteressant. Es ist ja auch so eine Geschichte, wie viel möchte ich oder auch von mir immer wieder preisgeben. Ja, es gab auch bei mir eine Zeit über, ich sag jetzt mal, letztes Jahr dann auch, als ich halt stark mit Depressionen zu tun hatte und einfach keine Lust hatte und auch eher aktivistisch zwar trotzdem unterwegs war für unseren ersten Pride hier. Aber du merkst plötzlich, dass so dieses Interesse komplett zurückgeht und aber es ist doch, ja, ich sag jetzt mal, bei mir vielleicht, ich sage selber, es hat vielleicht mit dem Alter zu tun, dass ich das nicht mehr immer machen muss und dass ich es nicht möchte und mir das herausnehme.
Mich interessiert das ehrlich gesagt nicht besonders, wenn das Interesse zurückgeht, weil ich meinen Wert mittlerweile nicht mehr darüber definiere, ob ich ein großes Engagement habe auf Instagram oder ob mir viele Leute pro Tag schreiben, dass sie toll finden, was ich mache. Weil ich natürlich gelernt, ich bin 45, meine Güte, ich mache das seit 100 Jahren, weil ich weiß, dass das mit meinem Wert nichts zu tun hat als Mensch oder ne, dass auch ich kann viel mehr bewegen, wenn ich ein Mensch, der gerade im Krankenhaus liegt, wenn ich dem Beistand leiste oder so. Ja. Also ne, wenn ich in meinen privaten Dinge tue, die man auf Social Media überhaupt nicht mitbekommt, die ich natürlich auch nicht poste, weil ich nicht diese Art von Mensch bin,
ja.
Das hat für mich einen viel größeren Wert, als einer FollowerInnenzahl zu suggerieren, guck mal hier, ich bin streamlined und ich mache das, was ihr wollt. Das interessiert mich nicht mehr. Mhm.
Das ist eben auch, woran man eben auch mit Therapie und so weiter wächst und
absolut.
Da, wo man, was man auch tatsächlich erst lernen muss. Wir werden einfach jetzt ein bisschen durchquatschen und setzen dann am Schluss den Song, den du dir noch ausgesucht hast. Mhm. Der kleine Schwenk zu Drag Race. Man war so froh und ich habe tatsächlich Kelly noch kurz bevor es ausgestrahlt wurde, als ich damals eine Sendung mit ihr gemacht habe und ich habe mit Kelly und Jessie in Frankfurt gesessen. Ich so, oh, es gibt immer noch kein deutsches Drag Race. Und sie, ja, schade, ne? Und ich so, ne. Und dann kam eben die Ankündigung. Ich so, ey, du Bitch. Ich so, was geht dir? Ich so, ich habe ein paar Tage vorher, ja, ich durfte nicht.
Ja, ja, und die NDA was NDA.
Ja, und wir haben uns, glaube ich, alle so tierisch gefreut. Wie bist du dann dazu gekommen, wie kam die Wahl zu dir oder wie ist die Wahl auf dich gefallen? Hast du dich da beworben oder wurdest du angesprochen?
Genau, also ich habe hab natürlich viele Jahre Vorarbeit geleistet. Ne? Ich bin seit 2013 dran, zu versuchen, das Ganze nach Deutschland zu bekommen. Mhm. Ich habe immer wieder Lobbyismus quasi betrieben, um Leute dazu zu bewegen. Immer erfolglos und dann kam die Ankündigung, es kommt nach Deutschland und ich bin nicht kontaktiert worden und dachte dann irgendwie auch, okay, dann ist das so, als Queen will ich da nicht mitmachen, ich will nicht selber Contestant sein, aber wenn sie mich als Guest Judge haben wollen oder als Michelle oder so, dann freue ich mich, aber ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wo ich nicht eine Bewerbung schicken soll oder so. Ich habe mal einen Freund von mir, der beim Casting involviert war, meinte, du, schick denen doch einfach irgendwas, damit die dich auf dem Schirm haben. Und dann habe ich da so halbherzig irgendwas geschrieben. Aber ich glaube, das hat keiner gesehen. Was wohl tatsächlich passiert ist im Hintergrund, so genau weiß ich es auch nicht, ist, dass einige Leute befragt worden sind, wen sie sich als Host vorstellen könnten. Und da ist wohl mein Name häufiger gefallen. Mhm. Und dann werden die sich meine digitale Visitenkarte angeschaut haben, werden sich angeschaut haben, was hat die bisher gemacht, passt die zu uns. Ich weiß, die wollten jemanden mit aktivistischem Hintergrund, die wollten jemanden, der für was steht. Und dann kam irgendwann, ich weiß nicht, ich glaube, es war eine E-Mail, ob ich am nächsten Tag mal Zeit hätte für einen Call. Mhm. Und dann habe ich mich nach allen Regeln der Kunst, ich habe mir freigenommen, habe mich nach allen Regeln der Kunst angemalt und frisiert und zurechtgezurrt. Und habe mich dann vor mein Ringlicht gesetzt und habe diesen Call gemacht und habe dann 3-4 Tage später die Zusage. So. Mhm.
Dann hast du ja deine weiteren Judges eben mit Gianni und Diane Brill. War das dann ein Einfluss von dir auch tatsächlich, auch nicht?
Nee, ich wusste das auch gar nicht. Also ich habe als ich zugesagt habe, als sie mir zugesagt haben, wurde mir noch nicht gesagt, wer dann noch in der Jury ist. Mhm. Das kam dann nach und nach so tröpfchenweise. Und ich kannte Diane Brill vom Liveball. Wir sind uns beim Liveball einmal begegnet und haben miteinander gesprochen. Mhm. Und sie behauptet heute, sie kann sich daran erinnern. Ich glaube, she didn't know shit. Aber ich hatte sie wahnsinnig positiv in Erinnerung und ich wusste natürlich, wer sie ist und dass sie eine Legende ist und eine Ikone. Und wir haben sofort verstanden. Wir haben auch dann sofort angefangen, Voice-Messages über WhatsApp, über Instagram auszutauschen. Und wir waren da schon ein Herz und eine Seele und das war vor Ort dann noch krasser. Also wir waren sofort ein Team. Und Gianni kannte ich natürlich auch über Social Media als Aktivist. Mhm. Wir waren uns aber noch nie begegnet. Und der hat dann klugerweise, weil er echt ein kluger, toller Kopf ist, hatte einen Gig in Berlin und hat gesagt, du, der wohnt ja in Köln und meinte, du, ich bin in Berlin, wollen wir uns nicht treffen mal, damit wir uns beschnuppern können, bevor es losgeht. Mhm. Und dann haben wir einen tollen Nachmittag zusammen verbracht und sind spazieren gegangen hier im Park. Und das war wunderbar.
Und es hält bis heute sozusagen.
Yes. Ja. Yes. Wir sind Family jetzt.
Es war ja so, ich glaube, es ist tatsächlich in der ganzen Drag Race History oder Herstory, muss man sagen, auch die deutsche Ausgabe, die eine Frau gekürt hat.
Frau, die gewonnen hat.
Genau. Wie war das für euch? Habt ihr euch da irgendwie seltsam mit gefühlt, weil ihr sagt, oder habt ihr wirklich komplett in der Pandora gestanden?
Ja. Absolut. Also, ich bin, was das Finale angeht, ich hätte auch Meta sehr, 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 sehr gerne gewinnen sehen, weil ich finde, Meta hat alles mitgebracht, die hat auch alles gemacht, was man machen muss, um das zu gewinnen und ich hätte es ihr sehr gegönnt. Aber es gab von mir aus, also was Pandoras AFAB-Queen sein und ihr Frausein angeht, überhaupt keine Ressentiments oder dass ich jetzt gedacht hätte, ich finde nicht, dass eine Frau gewinnen darf oder so, so war das gar nicht. Also da bin sehr, sehr happy auch, dass wir da als deutsche Staffel da ein Zeichen setzen konnten und sagen konnten, hier übrigens.
Sehr geil.
Ne? Ja. Bei uns laufen die nicht nur mit, sondern sie dürfen auch gewinnen.
es gab ja auch da, und das, wo ich vorhin schon sagte, die Anfeindung aus der eigenen Community, es gab da ja auch, man kann ja nichts hinnehmen und sich mal freuen, dass was passiert, sondern man muss ja alles niedermachen. Man hat es, ich glaube, am stärksten oder wo es am stärksten schon mal kam, war eben dann, als Naomi gehen musste, wo du auch nochmal ein Statement gesetzt hast. Warum kann unsere Community nicht einfach sich mal über Dinge freuen, dass da was passiert? Ob das jetzt Kommerz ist oder nicht?
Ach Schatz, ich packe jetzt wieder The Velvet Rage aus und die internalisierte Homophobie, aber am Ende des Tages läuft es für mich alles darauf hinaus. Wir haben gelernt, dass wir uns, also wir sind in einer Gesellschaft groß geworden, in der wir gelernt haben, uns wird immer gesagt, so wie die will man nicht sein, das ist schlecht, die sind so und so, die sind und das sind ja Informationen, die wir aufsaugen im Kindesalter, bevor wir überhaupt eine Idee haben, wer wir selber sind. Und das tragen wir mit uns rum. Ne? Und wir tragen mit uns rum auch, dass, und deswegen sind wir scheiße zueinander, deswegen sind wir zickig zueinander, deswegen schmeißen wir uns gegenseitig Knüppel zwischen die Beine, wo wir nur können. Und es ist ein Reflex geworden und Social Media befeuert dieses Verhalten. Ja, das ist leider, ja nicht nur in der queeren Community so, es ist ja überall so Social Media. Wenn du, irgendwas wird gepostet und die Leute suchen nach Fehlern, die suchen nach den Lücken, wo sie den Bohrer ansetzen können und reinbohren können, weil es ihnen einen Sinn gibt von irgendeinem Accomplishment, dass sie irgendwie smarter sind, dass sie klüger sind, ich habe keine Ahnung. Es ist anstrengend, aber es ist halt auch was, womit man sich jetzt irgendwie abfinden muss, dass das so ist. Es hat mich nur wahnsinnig gestört, dass Tessa so viel auf den Deckel bekommen hat, weil, ne, also wir hatten gute Gründe, warum der Lip-Sync so entschieden worden ist, wie er entschieden worden ist. Nicht alles davon hat man gesehen im Fernsehen und that's fine. Ja, so. Ja. Aber mich hat wahnsinnig gestört. Also ne, dann sollen sie es bitte mit uns ausmachen. Dann sollen die Leute uns Judges haten, die wir die Entscheidung getroffen haben. Aber dass Tessa diesen Hass abbekommen hat, hat mich wahnsinnig gestört. Und das finde ich nach wie vor wahnsinnig ungerecht. Und deswegen musste ich da auch was sagen, weil ich das einfach, das geht nicht.
Das war ein toller Kommentar. Und ich denke, und es ist, wir haben ja viele Dinge, die eben so laufen. Ja. Jetzt ist natürlich klar, wir mussten lernen, dass Paramount Plus es nicht mehr auflegt. Ich möchte auch nicht jetzt da drin rumbohren. Was mit Staffel 2 ist, steht noch in den Sternen im Moment.
Genau. Und ich glaube, das ist eine Sache, die viele Leute missverstanden haben, auch weil ne, manche Medienoutlets unbedingt zuerst was schreiben wollten und das dann natürlich so reißerisch machen, wie es geht, damit es möglichst viele Leute klicken. So funktioniert halt Social Media auch. Genau. Fakt ist, Paramount Plus hat weltweit oder Paramount hat weltweit alle national produzierten Produktionen eingestampft und abgestoßen, bis auf die erfolgreichsten Selbstträger. Und das betrifft halt nicht nur Drag Race Germany, sondern auch Drag Race Brazil, Drag Race Mexiko und Dutzende andere Produktionen noch. Und das heißt halt nur, dass es mit diesem Partner nicht weitergeht. Mehr darf ich nicht sagen, aber.
Und du stehst aber auch weiterhin, wenn die nächste Staffel ansteht, stehst du weiterhin als Host.
Fuck yeah! Ja,
sehr geil. Wir freuen uns. Die Future Barbie außer Drag Race 2. Wir hätten jetzt noch 4 Minuten. Wenn wir noch ein bisschen was von Junkhead hören wollen, musst du dich kurz fassen.
Ich fasse mich kurz. Du, über viele Sachen kann ich nicht reden. Es sind einige Sachen in der Mache. Wie gesagt, wir schreiben an einem neuen Buch. Ich moderiere viel. Ich bin für viele Events angefragt mittlerweile. Bin in Deutschland viel unterwegs, spreche viel bei HIV-Geschichten. Morgen moderiere ich die Verleihung des Riccardo Simonetti Initiativen Awards hier in Berlin. Solche Sachen mache ich jetzt viel. Ansonsten arbeite ich weiter in meinem Hauptberuf und guck einfach, was das Leben noch so bringt.
Das heißt, ja, natürlich müssen wir dir deshalb auch weiterhin folgen.
Und hört unseren Podcast. Too Old to Die Young ist ein super Podcast. Queer, Kultur, Historie, klingt langweilig, ist wahnsinnig lustig, weil wir 3 Wracks sind, die kulturelle Dinge sehr lustig aufbereiten für die Leute, die zuhören möchten. Too Old to Die Young kann man überall hören, ist toll.
Und unsere Sendung wird es auch bald als Podcast geben. Barbie, ich danke dir sehr, sehr, dass du dich heute Abend hier bereit erklärt hast. Es war mir eine Ehre. Bleib doch nochmal ganz kurz in der Leitung. Und euch da draußen gibt es jetzt noch ein paar Minütchen. Junkhead von Alice in Chains hat sich Barbie noch gewünscht. Und bis demnächst in 2 Wochen hören und sehen. Ja, wir hören uns auf jeden Fall wieder. Also, bisher. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss. Bye, bye.
Das war Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW. Niemand hat an der Uhr gedreht. Es ist tatsächlich schon so spät. Nächste Woche, gleicher Sender, gleicher Sendeplatz, wird wieder queerer Talk gemacht. Aloha!